Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode des Lightlife-Podcasts von Diplompsychologin Ulrike Dug. In der heutigen Folge ist Claudia vom Mindkraftort zu Besuch und sie spricht über ihre Angststörung und wie sich dadurch ihr Leben verändert hat. Weitere Einblicke und ganz viele Tipps, die auch dir helfen können, findest du auf ihrer Instagram-Seite. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hallo Claudia, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich hatte heute schon einen sehr langen Tag. Wie geht's dir denn heute?
Hallo Ulrike, recht herzlichen Dank für deine Einladung und dass ich dabei sein darf. Und ganz ehrlich, mein Tag war auch schon so richtig lang.
Ja.
Also so richtig lang. 5:30 auf und 7 etwa daheim. Sehr lang.
Und jetzt müssen wir uns überlegen, es ist ja jetzt schon fast 9 Uhr, ne?
Ja.
Und trotzdem war es für uns total wichtig, heute diesen Podcast aufzunehmen, weil wir beide eigentlich wirklich von Herzen gerne darüber sprechen möchten. Und zwar geht es heute um Ängste, um Panikattacken und du hast da ja ein richtig tolles Profil auf Instagram, wo man so ganz viel drüber erfahren kann. Und wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, das Profil zu machen?
Also das Profil existiert schon sehr lange, seit über 6 Jahren, einfach über einen anderen Namen und damals absolut privat, also Urlaubsfotos und alles so ein Schischimischi. Letztes Jahr im Oktober habe ich beschlossen, dass ich meine Erkrankung öffentlich mache. Ich habe viele Leute, die ich kenne und viele, die es, ja, die meisten wissen es, aber ich habe jetzt gedacht, jetzt mache ich es öffentlich. Ich war irgendwie bereit dafür und habe alles rausgelöscht auf meinem alten Profil, alles. Und dann letztes Jahr im Oktober den neu aufgebaut, ja. Und so bin ich halt zu dem Account gekommen und mit dem Ziel, dass ich über meine Krankheit berichte, über die Sachen, die diese Krankheit mit sich bringt und wie man unter Umständen damit umgehen kann und ja. Genau, das war meine Intention.
Und du machst es ja alles nebenbei, um Menschen zu helfen. Darf ich fragen, was du eigentlich beruflich machst?
Ich bin Sozialarbeiterin. Viele stellen sich da wahrscheinlich vor, dass ich irgendwo auf der Straße bin und Jugendliche oder auch Erwachsene einsammle. Dem ist nicht so. In der Schweiz ist Sozialarbeiter dafür zuständig, dass die Leute Geld kriegen, ein Dach über den Kopf haben, Gesundheit sich medizinisch behandeln können. Also die Gesundheit steht da im Mittelpunkt. Und das sind so die drei Säulen. Und das sind halt einfach, ich betreue Leute, die durch alle Maschen durchgefallen sind am Ende. Die nicht auf der Straße leben, aber die eigentlich nichts haben, keinen Beruf. Manche, die warten auf die IV. Und mein Hauptgebiet, also nicht mein Hauptgebiet, aber das, was ich viel habe, sind junge Menschen und viele Leute mit psychischen Erkrankungen, körperlich weniger, mehr psychische Erkrankungen. Und dann natürlich alle, die, habe ich das schon gesagt, die auf eine IV warten, die da nicht mehr arbeiten können. Ja, genau.
Was ist eine IV?
Das ist so mein Invalidenversicherung.
Ah, okay. Mhm. Also bei uns wäre das dann so die Erwerbsminderungsrente wahrscheinlich.
Ich nehme an, ja. Dass das bei euch so wäre. Ich bin schon zu lange aus Deutschland weg, weiß nicht mehr, wie das bei euch heißt. Aber es wird dem gleich kommen. Du kannst nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen arbeiten und du wirst da quasi unterstützt. Ja. Mhm.
Gibt es da auch viele Leute, die Ängste haben?
Sehr, sehr viele. Also ich habe einige, die durch ihre Ängste in die Sucht gefallen sind. Und ich habe Leute, wo ich einfach hoffen kann, dass die auf die Straße gehen können, um überhaupt zu mir zu kommen oder überhaupt einen Termin wahrnehmen zu können, die also zum Teil viel Hilfe in Anspruch nehmen und die warten zum Teil auf diese Renten, weil psychische Erkrankungen sind so in die Schublade gepackt, so faule Menschen und überhaupt. Die warten zum Teil mehrere Jahre, bis sie überhaupt so eine Rente bekommen. Mhm. Und in der Zeit müssen sie sich irgendwie ernähren können, weil sie können nicht arbeiten und dann kommen sie halt zu mir. Und wir versuchen, Tagesstrukturen dann aufrechtzuerhalten, weil die sind meistens auch nicht unbedingt glücklich darüber, den ganzen Tag daheim zu sitzen und die Decke anzuschauen, oder? Mhm. Ja.
Das heißt, die Angst ist tatsächlich auch was beruflich, womit du zu tun hast und nicht nur privat.
Genau. Einerseits habe ich privat damit zu tun, weil ich selber unter dieser Erkrankung leide. Also leide ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber diese Erkrankung habe, sagen wir mal so. Und andererseits habe ich Klienten, die darunter leiden, ja. Die sind und verschiedene Krankheitsbilder. Ja.
Und seit wann hast du das?
Das ist eine gute Frage. Ich sage immer, seit etwa, jetzt inzwischen seit 8 Jahren, angefangen hat das, wenn ich so zurückdenke, aber schon früher. Also aber nicht Kindheit oder so, sondern ich sag mal etwa 4 Jahre früher noch. Also ich könnte sagen, so vielleicht vor 12 Jahren. Ich, außer Ihnen ist niemand da. Warte mal, ich habe da gerade eine Meldung im Anruf.
Das ist von
bleiben.
Dem okay. Google Meet, ja.
Ja. Und ich habe vor 12 Jahren das erste Mal etwas gehabt, was ich aber nicht als Angst eingeordnet habe. Und auch vor 8 Jahren war es nicht das Thema, dass es Angst ist. Für mich waren das andere Sachen, die dort im Mittelpunkt standen, weil die Symptome für mich andere Erkrankungen bedeuteten. Und dass ich wirklich unter einer Angst leide, das sind eigentlich, oder eine Angststörung, also nicht nur eine Angststörung, sondern auch Agoraphobie, generalisierte Angststörung, Panikattacken, das sind Sachen, die ich wirklich richtig weiß, seit, sagen wir mal, 4 bis 5 Jahren.
Was hast du vorher gedacht, was das ist? Weil du sagst, du dachtest, das wären andere Erkrankungen.
Dass es körperliche Erkrankungen sind. Also, dass ich, weißt du, wenn dir immer schwindelig wird und du sich vor dir die Gebäude anfangen zu bewegen und obwohl sie sich eher stehen, oder die Menschen anfangen zu fliegen oder sich zu versetzen, du sitzt am Tisch und das fängt alles an so zu schweben, dann hast du ja das Gefühl, du hast irgendwas am Kopf, oder? Also, ich war mal so weit, dass ich dachte, dass ich Hirntumor habe. Ich habe es auch schon geschafft zu denken, dass ich einen Herzinfarkt habe. Oder dass ich was mit dem Magen-Darm habe, weil ich dann vor lauter Stress und vor lauter, also Stress, Angststress, Durchfall und Magenschmerzen hatte, kann alles durch. Und ich bin immer in der Klinik gelandet, ja.
Das kommt ja durch eine ganz hohe Sympathikusaktivierung. Also dass quasi der Sympathikus, der Nervenstrang, der so für die Aktivität im Körper zuständig ist, wenn der so massiv aktiviert ist, dann kommt es genau zu solchen Sachen, ne? Magen-Darm oder auch Schwindel oder schweißige Hände oder auch diese Herzgeschichten, ja.
Oh ja. Kannst dir nicht vorstellen, also kannst du dir vielleicht schon, aber wie das ist, wenn dein Herz rennt und du denkst, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt ist irgendwann fertig, jetzt schlägt sich nieder und bin am Überlegen, wie ist die Notfallnummer, wenn ich anrufen muss. Ich bin bisher aber immer selber ins Spital gegangen, muss ich dazu sagen. Ich habe nicht einen Notfall gerufen, sondern ich bin selber gegangen, frag mich nicht warum. Aber wenn ich dort war, war ja alles wieder gut, also von dem her. Ja.
Ja.
Vielleicht hat mein Unterbewusstsein schon gewusst, dass es nichts ist, aber ich hatte Angst. Also weißt du, so diese zwei Seiten, weil sonst hätte ich ja nicht gedacht, dass ich aufstehe und losfahre. Ja.
Wie war das dann für dich, als du rausgefunden hast, das ist vielleicht gar nichts so primär Physisches?
Es war im ersten Moment eine Party pur, hä? Weil ich an, aufgrund meines medizinischen Hintergrundes, ich muss dazu sagen, ich bin da nicht immer Sozialarbeiter, ich bin vorher, komme ich aus dem medizinischen Bereich, ich habe im OP gearbeitet, in Spitälern, ich habe einen Teil vom Medizinstudium gemacht und ich bin, sagen wir mal, so ein bisschen angehaucht vom Wissen, was alles sein kann. Und das ist ganz doof. Das ist eine ganz doofe Geschichte. Und wenn du dir dann so Gedanken machst, dass du dann nachher also schon so ein Choleriker wirst, der alles, jede Erkrankung, jedes Symptom als eine Erkrankung nimmt und du am Ende feststellst oder feststellen darfst, du bist gar nicht körperlich erkrankt. Es war für den ersten Moment eine extreme Erleichterung. Also eine Wahnsinnserleichterung. Also todschön, weil ich habe mich schon tot gesehen, Tatsache, oder? Und dann war das so schön. Ja.
Das finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich ganz viele Klienten auch hatte, die gesagt haben, oh, mich bedrückt es total, dass es sowas Psychisches ist und dass ich jetzt nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Wenn ich einen Herzinfarkt hätte, dann wäre das wenigstens was Reales. Und ich finde es, fand es immer krass, die Aussage, weil ich dachte, okay, klar, dann könnte man es greifen, aber wäre es dann besser?
Ja, aufgrund meines Hintergrundwissens weiß ich, dass es halt nicht besser ist. Und ich kann aus Angst, sagen wir mal, dass ich da sterben könnte oder dass ich wirklich was habe, was mir, ich meine, stell dir mal vor, mit einem Hirntumor, ist dann nicht witzig, nachher noch weiter zu leben? Also kannst du natürlich auch, vielleicht wäre ja behandelbar gewesen und man hätte operieren können, aber du kannst unter Umständen auch sehr eingeschränkt sein in deinem Leben. Und dir danken,
oder auch schnell sterben.
Oder auch schnell sterben, aber klar hast du mit dem Herzinfarkt was in der Hand oder mit dem Hirntumor. Ganz klar, du hast was in der Hand, macht's aber nicht besser. Mit einer psychischen Erkrankung hast du eigentlich auch was in der Hand. Du weißt einfach, dass es nicht körperlich ist, sondern dass es psychisch ist. Und jetzt heißt das einfach, Mittel und Wege finden, wie kann man diese Erkrankung behandeln, weil es eine Erkrankung wie jeder andere auch. Nur nicht mit einem Gipsbein oder mit einem Herzschrittmacher oder ja. Es ist einfach eine Erkrankung wie jeder andere auch, wo auch Mittel und Wege gefunden werden können, dürfen, müssen.
Ja. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass es nicht den einen Weg gibt, so wie, naja, wir operieren jetzt das Bein, dann geht das wieder. Oder genau. Wir machen jetzt einen Herzschrittmacher und dann ist jetzt gut. Das ist so das, was man da in dem Moment so macht. Sondern dass es halt ganz, ganz viele potenzielle Lösungsmöglichkeiten gibt und man die ein Stück weit ausprobieren muss. Und es da natürlich auch Sachen gibt, wo man dann sagt, boah, ich habe es probiert, aber das hat nicht geklappt. Und da irgendwie auch am Ball bleiben muss und so seinen Weg drin finden muss.
Das ist so. Es ist vielleicht auch ein Prozess, der länger geht, wo man viel, viel Geduld haben muss, auch mit sich. Aber es ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Weg. Und man kann, ich sage immer, sicherlich glauben das jetzt manche nicht, die das hören und denken, ich sehe da keinen Ausweg und ich bin da voll kaputt. Das ist so, ich war es auch. Aber es gibt Möglichkeiten und wenn es letzten Endes ganz schlimm kommt, muss ich so doof, wie es ist oder so doof, wie es tönt, sagen, da gibt es auch noch Medikamente am Ende, oder? Aber ja, es ist so und manchmal ist das auch das Gute, dass man dann erstmal aufgefangen werden kann, um dann etwas zu starten. Was mir einfach ein bisschen Sorge macht ist, wenn du mit einem Herzinfarkt bist, dann wirst du ins Spital eingeliefert, bumm. Wenn du irgendwas anderes hast, einen Unfall, eine Erkrankung, Krebserkrankung, Operation, kommst du ins Spital. Wenn du psychisch erkrankt bist, dann wartest du unter Umständen monatelang für irgendeinen Platz in einer Behandlung. Ja. Und das ist das, was mich am allermeisten eigentlich stört an der ganzen Sache. Also, was, glaube ich, auch so viel Unsicherheit für die Leute bringt.
Ja, also entweder, so aus meiner Erfahrung ist es so, entweder du wartest halt massiv lange, um einen Platz zu bekommen, oder dir wird halt ziemlich krass teilweise auch von den Medizinern gesagt, naja, sie haben ja nichts. Also es gibt welche, die sehr einfühlsam sind und sagen, okay, wir haben jetzt physisch nichts gefunden, ihre physischen Symptome haben psychische Ursachen, ja, da schauen Sie mal hin, da finden Sie was und dann können Sie da auch Lösungen und Wege finden. Aber ganz oft ist es so, dass man dann im Krankenhaus sitzt und sich denkt, ja wie, der sagt jetzt, ich hab nichts und du? Ja? Sie haben ja nichts, gehen Sie mal heim, ja. Das ist alles in Ihrem Kopf so.
Das ist, denke ich, sind Aussagen, die es einen besonders schwer machen, ja. Die einen wahrscheinlich auch zum Verzweifeln bringen können, also ganz ehrlich. Ja, das sehe ich auch so. Das ist einfach, ich weiß nicht, ist egal, ob Gesellschaft oder Medizin, die Mediziner gehören ja mit zur Gesellschaft, sind wahrscheinlich noch nicht überall dort angekommen. Also ich kann es dem Chirurg aber auch nicht verübeln. Was macht der den ganzen Tag? Der operiert rum, der sägt, der gräbt der irgendwo in der Magengrube rum, oder? Der hat mit dieser ganzen Psyche eh nichts am Hals. Also der wird operieren und der wird irgendwas rausschälen und was abhacken oder keine Ahnung. Ja. Aber sicherlich nicht auf das andere eingehen. Das kann er vielleicht, er kann gut mit dir reden und kann sagen, ja, das wird schon und wir händ und so. Aber ja, dafür gibt es halt einfach andere Spezialisten. Das ist so, oder? Nur davon gibt es nicht genug.
Nee, davon gibt es leider nicht genug, ja. Und die Wartelisten sind ewig, ewig lang. Und für mich ist es auch ganz wichtig, also ich sehe mich auch, ich habe ja keine Kassenzulassung, aber ich sehe mich auch als Überbrückung, ja, auf der Suche nach einem Kassentherapeuten. Ja. Also wenn man jetzt merkt, man steht da und man hat überhaupt keine Möglichkeiten, dann kann man immer noch zu mir kommen über die Zeit, bis man eben jemanden hat. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch auf Wartelisten setzen lässt, weil viele sagen dann, ja, ich habe überall angerufen, aber die nehmen mich nicht. Und deshalb, und die Wartelisten sind irgendwie ein halbes Jahr, das ist mir viel zu lang, das lohnt sich nicht. Und nach einem halben Jahr stehen die halt wieder da und sagen, oh Mann, jetzt ist das halbe Jahr rum, hätte ich mich mal auf die Warteliste schreiben lassen. Was hat dir denn geholfen?
Mir hat als allererstes mal geholfen, dass jemand überhaupt mir klar gemacht hat, ich habe Angst, bumm. Dann habe ich erstmal, jo, dann ging es mir erstmal nicht so gut, ich gebe es zu. War auch nicht so mein Ding. Und dann habe ich eine gute Psychologin gehabt, das muss ich sagen. Also ich habe mich psychologische Betreuung begeben. Und die hat mir eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet. Über die Erkrankung, über das vielleicht, wieso sie bei mir so zustande gekommen ist und worauf ich so ein bisschen achten sollte. Und dann habe ich angefangen, mir meine Zeiten zu nehmen. Also ich bin vorher wie so ein Wirbelwind gewesen. Hier, da, überall. Noch nebenbei gearbeitet und am Wochenende und immer auf der Piste unterwegs. Nebenbei noch Mann, Haushalt, Kinder. Mhm. Ja, noch eine Weiterbildung und so weiter. Und da habe ich abzubauen angefangen. Also die Kinder konnte ich ja nicht weggeben, den Mann auch nicht und das Haus auch nicht. Also habe ich außen aufgehört und habe dann also radikal wirklich auch mal lernen müssen oder angefangen zu lernen, Nein zu sagen. Zu sagen, das mache ich nicht. Und habe mir dann so Freiraum geschaffen. Das war mal Nummer eins. Nummer zwei war, dass ich extrem, ich bin dann ins Auto, gehe in ein Training gegangen und zwar so wirklich, ich habe das gelernt von der Pike auf, wirklich alles gelernt davon, richtig einen Kurs gemacht. Und bin dann wöchentlich zu den Treffen gegangen und dennoch in Einzelsessions, glaube ich, ja. Dann habe ich gemerkt, dass das autogene Training ja so eine Form von einer Hypnose ist, dass wir jemanden bei uns im Dorf haben, der auch Hypnosen macht und Massagen und Hypnosen. Und da bin ich hingegangen, weil ich diejenige kenne. Ich habe das gar nicht so gewusst vorher. Da haben wir unheimlich viel abfangen können. Und als ich gemerkt habe, es schlägt an, dass es nicht mehr jeden Tag kommt und mich nicht mehr so doll stresst, habe ich das natürlich irgendwie weitergemacht. Das ist so. Naja, und dann ging es ran, spazieren gehen, sportliche Betätigung. Wobei sportliche Betätigung kommt jetzt im Moment auch gerade wieder so ein bisschen zu kurz. Aber es mir einfach auch wirklich gemütlich machen und vor allen Dingen, und das war das Wichtigste, wirklich. Also wenn diese Ängste kamen vor bestimmten Situationen, vorm Fliegen, vor mit dem Zug fahren, ins Konzert gehen, ich habe das trotzdem alles gemacht. Mhm. Jo. Und ich habe immer Leute gehabt, mit denen ich reden konnte. Denen ich von meinem Problem erzählt habe. Und ich habe es auf Arbeit relativ zeitig publik gemacht. Mhm. Das habe ich auch gemacht.
Und wie war das?
Das war nicht schlimm. Da nicht überhaupt kein, ja, und meine Kollegen hatten auch weniger Berührung. Manche haben mich angeschaut und haben gesagt, das kann doch nicht sein, das bist nicht du. Also du doch nicht, ja, du doch nicht. Genau, das war so ein Satz, du doch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, doch ich. Jawohl, ich. Und dann ist das nachher, sind Kollegen gekommen und haben ein bisschen mehr wissen wollen. Und dann hat man halt erzählt und dann hat es mir eigentlich auch gut getan zu erzählen. Aber ansonsten habe ich nichts weiter dazu gesagt. Aber ich konnte mich relativ gut abgrenzen, wenn ich gesagt habe, es geht mir nicht so gut. Ich habe deswegen aber nie gefehlt. Ich war immer da. Und dann habe ich festgestellt, dass meine Klienten, bin ich hellhöriger geworden, so eine Sachen haben und oftmals auf eine IV warten für das. Und das hat mich noch mehr beflügelt, dass ich da nicht hin wurde.
Mhm. Ja.
Weißt, eine Rente zu kriegen. Und ja, und so habe ich mich Schritt für Schritt durch, habe sämtliche Sachen ausprobiert. Das ist alles irgendwie laufen. Alles, was man irgendwie machen kann, hat nicht gemacht.
Gibt es auch was, wo du sagst, das hat mir persönlich nicht geholfen?
Ja, Yoga. Also ich weiß, okay, alle machen Yoga und alle finden das super und verbiegen sich da in alle Richtungen. Hat mir gar nicht geholfen. Ich fand das, vielleicht lag es auch an der Yogalehrerin, das weiß ich nicht, obwohl sie eine herzensgute Person war. Aber ich habe zwei Knieprothesen, das habe ich eben auch noch. Und wenn sie dann sich hingekniet hat oder dann mussten in so einen komischen Sitz gehen, das kann ich alles nicht. Dann habe ich immer extra auf irgendeinen Stuhl gemusst und das war mir fast zu doof zum Teil. Es hat mich mehr beschäftigt, dass ich die Übung machen kann, als dass ich das habe genießen können. Aber das heißt nicht, dass Yoga nicht gut ist dafür. Das heißt einfach, mir hat es nicht gut getan.
Ja.
Aber anderen, weiß ich, tut es extrem gut.
Genau, und das zeigt ja auch einfach, wie vielfältig das Ganze ist und wie individuell auch die Lösungswege sind. Ja? Also wenn du zum Beispiel, du sagst ja auch autogenes Training, das hat dir sehr gut geholfen. Ich kenne Patienten, die halt beim autogenen Training total den Koller kriegen, weil die dann irgendwie so bei sich sein müssen, dass das noch viel intensiver ist und sie dann ihren Puls intensiv spüren oder so und dann sagen, boah, ey, da ticke ich ja total aus, ja. Dann gibt es Leute, die bei der progressiven Muskelentspannung danach rausgehen und sagen, jetzt habe ich so Kopfschmerzen, das kann ich gar nicht mehr, ja. Und ich glaube, dass da wirklich jeder für sich so seins finden muss.
Das ist so, progressive Muskelentspannung ist jetzt auch nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ich habe meine Sache jetzt mehr gefunden in der Meditation. Ich habe letztes Jahr, genau um die Zeit vor einem Jahr, habe ich sogar so einen Kurs gemacht, aber über Zoom, mit einer aus Italien, die darauf spezialisiert ist, so Angstmeditationen zu machen, wo du quasi, du hast jetzt gerade keine Angst, aber du holst dich mal runter und dann stellst du dir eine Situation vor und holst dich in die Angst. Und dann spürst du die Angst und so beobachtest sie nur. Und du beobachtest sie einfach, ohne sie zu bewerten. Das habe ich erst mal lernen müssen. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil auf einmal waren die Symptome nachher weg. Also das, was ich vorher gespürt hatte, ist dann weggegangen. Ja, das sind so Sachen, das hat mich zum Beispiel schwer beeindruckt. Ja, das muss ich sagen. Aber sonst Meditation finde ich schon cool. Das muss ich also. Und da haben wir heute ja so viele Möglichkeiten. Im Moment bin ich gerade so ein bisschen auf Neurotunes, aber das ist auch wieder so Geschmackssache, ja.
Ja, finde ich auch total super. Ich finde find Neowake total gut. Die haben richtig, richtig tolle Frequenzen und so. Die machen das richtig gut.
Ich habe mir jetzt zig solcher Sachen gekauft und höre die von Zeit zu Zeit, also auch nicht jeden Tag. Aber es ist schon spannend, was in meinem Kopf passiert, wenn ich so linke Hälfte, rechte Hälfte. Also es stimuliert natürlich schon, oder? Das ist, ja, ich finde das cool. Aber eben, das ist auch wieder nicht jedermanns Sache. Es ist wirklich individuell. Und es ist keiner zu verfluchen, der Medikamente nimmt. Einer, der nur auf pflanzlicher Basis
homöopathischen Mitteln.
Ja, homöopathisch, also überhaupt pflanzliche Mittel und einfach nicht medizinisch rangeht, also ohne hartes Zeugs. Und einfach findet, nur so kann man das und mit Echli reden und so funktioniert das. Das geht bei manchem auch, aber bei anderen geht es vielleicht nicht. Genau. Und deshalb ist das wirklich, wirklich so eine sehr, sehr, sehr starke individuelle Sache.
Total, absolut, absolut. Zu den Musikgeschichten noch mal so ganz kurz, da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Also du hast jetzt gerade gesagt mit rechts, links, ne? Das geht dann so in Richtung EMDR, auditiv. Da gibt es ganz viel, auch auf YouTube und so. Und dann gibt es noch die Frequenzmusik, wo man eben so schaut in Richtung Alpha oder Theta oder vielleicht auch Delta zum Schlafen, wo man dann auch runtergeholt wird. Ja. Und ich finde beides super. Also es ist echt klasse. Ich musste mal aufpassen. Also ich hatte eine Zeit, wo ich ganz viel Alpha und Theta gehört habe, so den ganzen Tag auch in meiner Praxis und so. Das lief dann einfach so im Hintergrund und hat mich halt dann auch super entspannt und so. Und wollte irgendwie einkaufen fahren oder so und setze mich halt so ins Auto und bin so relaxed und alles ist chillen, alles ist toll und die Welt liebt mich und der Nachbarsjunge hat mir noch das Tor aufgemacht und hinter mir wieder zu und ich denke so, es ist alles so grandios und dann bin ich aus der Einfahrt raus und hätte fast einen Unfall gebaut und dann habe ich gemerkt, ups, ich habe ja noch Theta an Und da muss man ein bisschen aufpassen mit, ja, weil das, wenn das einen zu sehr entspannt, kann das einfach sein, dass die Reaktionsfähigkeit dadurch ein Stück weit reduziert wird. Also am besten nicht unbedingt beim Autofahren hören. Genau, Alpha geht, aber Theta ist da einfach zu entspannt, ja.
Das ist so. Aber das habe ich auch schon gemacht. Da schlafe ich regelmäßig ein. Also da ist, also wirklich, also so einfach so zwischendurch, da mache ich gerade ein Nickerchen, ja.
Also ich habe auch Klienten, ich habe jetzt zum Beispiel eine Klientin, die morgens oft ziemlich angespannt ist und die jetzt sagte, sie kriegt diese Restanspannung einfach nicht weg. Und dann habe ich ja auch gesagt, Mensch, dann kann sich mal so ein paar Minuten hinsetzen und Alpha hören oder Theta hören. Und dann habe ich jetzt nochmal gefragt, hey, wie ist es jetzt eigentlich morgens? Und dann sagt sie, ach, ich habe ja meine Frequenzmusik und das funktioniert für sie auch ganz toll, ja.
Ja, das ist natürlich bestenfalls. Aber ich hatte eben auch Klienten, wo gar nichts funktioniert. Also wo, ich weiß es auch nicht, ich bin ja, stecke ja nicht jeden Tag damit, aber rein aus Erzählung und rein aus Berichten von Ärzten, wo alles schon durch haben und nüt. Das darf man nicht vergessen, die Leute gibt es auch. Es ist nicht immer für alles eine Lösung zu finden.
Genau, ja. Trotzdem ist es wichtig, dran zu bleiben. Also ich finde das ganz schwierig zu sagen, ich habe ja jetzt schon alles probiert, ja, jetzt brauche ich nichts mehr probieren, weil tatsächlich gehe ich nicht davon aus, dass du schon alles probiert hast, weißt du? Also es wird irgendwo auf der Welt noch irgendwas geben, was du noch nicht probiert hast und das kann es vielleicht sein, wer weiß.
Genau, es ist vielleicht manchmal Einstellungssache und es ist für mich auch Glückssache, dass ich so viele Möglichkeiten habe, einfach auch auszuprobieren.
Ja.
Und immer zu ergänzen. Also ich habe dir ja vorhin so eingangs schon mal irgendwann, bevor wir das aufgenommen haben, erzählt, dass ich momentan so wahnsinnig auf die Öle stehe. Ich bin im Moment so auf ätherische Öle, dass ich keinen Plan habe, warum ich da so drauf abfahre. Aber hätte ich das vor ein paar Jahren schon so gespürt, da wäre ich extrem dankbar gewesen. Aber jetzt bin ich dankbar, dass ich es jetzt benutzen kann. Und deshalb. Und das hilft mir auch, das hilft mir runterzukommen. Und ich weiß einfach heute, meine Ängste werden geschürt, wenn ich zu im Stress bin, wenn ich nicht auf mich Acht gebe, dann werden sie halt geschürt. Und was heißt, mein Auftrag ist, mir sehr viel Achtsamkeit und Selbstliebe zu schenken und Auszeiten zu geben, um meine Angsterkrankung quasi, ich will sie ja nicht weghaben, Ängste müssen wir haben. Ängste sind wichtig, Ängste brauchen wir, aber dass sie halt einfach pathologisch ist, ganz einfach, oder? Dass sie einfach mir das Leben schwer macht, das wollte ich einfach nicht. Und der Anfang ist, das zu akzeptieren und daran zu gehen und sich zu informieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es eine reale Chance, dass man auch irgendwann das findet, was man braucht. Man muss aber die Ängste verstehen und man muss wissen, woher kommen sie. Dafür habe ich wiederum eine Psychologin. Wir arbeiten ganz, ganz viele Sachen auf und ich komme zu ganz, ganz vielen Erkenntnissen, die ich eigentlich schon vermutet habe, aber wenn es dir dann einer so sagt, dann und das bearbeitet mit dir, dann verstehst du das auch besser.
Und ich finde es toll, dass du das sagst, dass du die Angst ja auch nicht weghaben willst, weil ganz viele Leute sagen dann, ich will sie ausmerzen, ich will sie vernichten, ich will sie nur nicht haben, ich will, dass sie weggeht und so. Und gleichzeitig ist es ja aber auch ein innerer Teil von dir, der etwas sagen möchte, der sagen möchte, hey, schau mal dahin, da ist was, ja. Und so schmerzhaft und so unangenehm die Einladung auch sein mag, ja, ist es immer noch eine Einladung hinzuschauen.
Ja, das ist so. Also etwas stimmt nicht. Und spätestens, wenn so die Angst kommt, ist aus meiner Sicht schon ein Stück zu weit, ist irgendwas schiefgelaufen vorher, gell? Mhm. Also die Angst will der Tatsache etwas sagen. Und von dem her bin ich irgendwann zu der Einstellung rübergegangen. Das habe ich aber erst machen können, wo es mir besser geht und ich eigentlich so gut wie angstfrei bin. Wo ich rübergegangen bin in die Einstellung, das ist die Angst, dass ich dankbar bin, dass ich eigentlich die Angst bekommen habe. Vielleicht hätte ich Tatsache andere Erkrankungen bekommen. Ich meine, wenn dein Immunsystem nachher nicht funktioniert, weil du zu schwach bist oder keine Ahnung. Es hätten ja auch andere Erkrankungen kommen können. Und die Angst hat mich quasi davor bewahrt, so sehe ich es, dass ich andere Erkrankungen in irgendeiner Art und Weise bekomme. Und die kann ich immer noch bekommen. Aber ich sag mal, die Angst hat mich da irgendwo gerettet aus meiner Sicht, ja, dass ich auch vor allen Dingen mein Leben anders in den Griff kriege und nicht mehr so weitermache wie vorher, weil irgendwann geht es nicht mehr. Ich bin über 50, ich bin lebendig wie sonst was, aber ich bin auch keine 20 mehr, da müssen wir auch festhalten, ja.
Ja, total. Sag mal, was rätst du denn jemandem, der das erste Mal eine Panikattacke hatte und vielleicht sogar mit Verdacht auf Herzinfarkt im Krankenhaus liegt und jetzt rausfindet, Mensch, das ist jetzt alles nur psychosomatisch?
Also ich rate, ich würde zuallererst sicherlich mal irgendjemanden suchen, dem ich das erzähle. Ich bin jetzt jemand, der das irgendwo offenbaren muss, wo ich mein ganzes Leid abladen kann. Ich sage mal, raten kann ich nur, es ist schwierig, aber raten kann ich nur, das halb so eng zu sehen. Also die Panikattacke geht vorüber. Die bringt dich nicht um, die geht einfach vorüber. Und wenn sie dann vorüber ist, alle Sensoren aktivieren, Hilfe holen. Mhm. Schauen, dass du dir Hilfe holen kannst. Egal in welcher Form, es muss irgendwie Hilfe sein. Die Hilfe muss für dich stimmen. Die Hilfe muss einfach für denjenigen selber irgendwie klar sein. Sei es in der Klinik anmelden, auch wenn das vielleicht lange Wartefristen hat. Sei es irgendwo zum Coach zu gehen, irgendwo ein Mentaltraining zu machen, irgendwo das. Aber geh zu deinem Arzt, zu deinem Hausarzt und lass dich erst untersuchen. Weil du, wenn du im Notfall landest wegen Herzinfarkt, ist ja der Rest noch nicht untersucht. Also lass dich untersuchen, wenn du Ängste kriegst, dass das und das nicht stimmen könnte, schieß egal, dann gehst du halt und jetzt. Da wird dir überall gesagt, du hast das nicht und am Ende kommt irgendwann, früher oder später in deinem Kopf Tatsache an, dass du etwas, eine psychische Erkrankung hast. Und wenn du in der Zeit schon angemeldet bist, vielleicht hast du dann die Chance, irgendwo einen Therapeuten zu bekommen. Und parallel dazu wirklich sich mit der Angst auseinandersetzen, keine Scheu haben zu lesen und nicht die Gruselberichte lesen, sondern einfach lesen, was ist das, was ist und wie kann man das machen, wie kann man nicht dagegen angehen, sondern damit zusammenarbeiten. Aber ganz ehrlich, wenn du das hast, ist jeder Rat erstmal zwecklos, kann ich dir also sagen. Skills entwickeln. Skills sind eine ganz wichtige Sache. Wenn du am Anfang das hast und damit noch nicht umgehen kannst und noch auf dem Weg bist, das Ganze zu verstehen, da haben mir Skills geholfen. Also ich habe meine Tasche voll gehabt. Ich gehe, wenn du wüsstest, was ich alles in meiner Tasche hatte. Ich habe alle möglichen Sachen in meiner Tasche gehabt, die mich irgendwie abgelenkt haben. Ob das jetzt Wasser war, ob das Kaugummis waren, ob das Duftstoffe waren, ob das CBD-Tropfen waren. Ich hatte alles in meiner Tasche. Ich bin eigentlich mit Koffer gereist. Und irgendwann kam dann durch das autogene Training und die Meditation kamen auch so Glaubenssätze dazu. Oder so Atemübung. Atemübung ist sowas Wichtiges, diese komplette Runde der Atemübung. Und zwar alles, was man da irgendwo mitnehmen kann. Schau an, es gibt auf YouTube, wenn du eine Zeit hast, wo es dir gerade gut geht. Du kannst auf YouTube schauen, du kannst überall schauen. Das muss dir jemand anders lernen oder kein Therapeut. Das kannst du erstmal schauen, weil da gibt es unendlich viel Material von. Und das einfach ein bisschen probieren. Und zwar in der Phase, wo du gerade keine Angst hast. Nicht in der Phase, wo du Angst hast. Da sollst du es dann anwenden können. Aber es muss vorher geübt werden. Das sind so Sachen, die kann ich einfach raten, wenn es jemanden überkommt. Aber auch da ganz individuell und als erstes Hilfe holen.
Genau. Und bei dir auf dem Account kann man sich da ja auch zu informieren. Wie heißt der nochmal?
Oh, mein Account heißt Mindkraftort. Mind und Kraftort. Das habe ich so ein bisschen zusammengesetzt und da Mind, das wissen wir alle, so eine ganze psychische, das Ganze habe ich damit aufgenommen. Und Kraftort, ich bin der Meinung, dass wir unser eigener Kraftort sind oder Kraftort sein können. Wir müssen es nur einfach entdecken. Und parallel dazu gibt es natürlich Kraftorte, wo du hinfahren kannst, ganz einfach, ja. Wo du dir deine Kraft oder deine Energie auch holen kannst. Aber das so ein bisschen global betrachtet, deshalb mein Kraftort.
Genau, und da gibt es ja immer wieder Informationen und Posts. Ich finde das total klasse. Also das kann sich jeder einfach mal anschauen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich berichte da auch aus meinem Leben oder diese ganzen, oder das, was ich ganz seck und ganz fachlich irgendwo beschreibe, sind Sachen, die habe ich mehrheitlich erlebt. Mehrheitlich bin ich da durchgegangen. Ein bisschen Fachliches kommt dann noch mit dazu. Und zwischendurch, wenn ich dann über Achtsamkeit, Selbstliebe, über Ausheiten, über Glaubenssätze schreibe, sind das Sachen, die ich alle gelernt habe. Und alles das, was ich gelernt habe, jetzt kommt noch Kinesiologie irgendwann dazu, weil ich momentan in der Kinesiologie bin. Ja, so, das ist so. Und bin in der Bioresonanz, bin ich jetzt mal angegangen, weil die ganzen psychischen Erkrankungen viel auch mit der Darmgesundheit zu tun haben. Da bin ich noch dran, da mich ins Gleichgewicht zu bringen. Ich versuche mich also komplett zu optimieren, was vielleicht auch schon krankhaft ist, ich weiß es nicht. Aber ich versuche einfach für mich rauszufinden, ist mir eigentlich wurscht. Ich versuche einfach für mich rauszufinden, was tut mir gut.
Ja, und ich finde das nicht krankhaft, ich finde das super.
Und darüber berichte ich halt. Ich berichte jetzt nicht in Tagebuchform, dass ich schreibe, heute habe ich das und das gemacht, sondern sind einfach immer wieder so Anregungen für andere. Super. Und zwischendurch kommt da mal wieder ein ganzer Theorieblock. Das ist immer so, wie ich die Posts vorbereitet habe, etwa so. Hm. Ja.
Ja, klasse. Also auf Mindkraftort kann man dich finden, auf Instagram.
Genau, man kann mich auf Instagram finden unter Mindkraftort. Und ich muss aber gleich dazu sagen, ich bin kein Therapeut oder etwas, ich bin auch nicht kommerziell drauf. Ich habe viele Leute, die mich anschreiben und fragen, ob ich mit ihnen eine Therapie machen kann. Nein. Mache ich nicht. Ich habe einen Job. Es ist wirklich definitiv mein Hobby. Aber jeder kann mich fragen, wenn jemand einen Rat braucht oder sowas. Ich kann nicht allen sofort antworten. Aber ich habe so viele Zuschriften und wo ich dann auch manchmal persönlich Kontakt aufnehme und dann einfach meine Erfahrung gebe. Aber das darf nicht daran hindern, sich Hilfe zu holen.
Ja, vielen Dank für deine Unterstützung und deine Hilfe.
Ja, gern. Mache ich gerne. Mache ich wirklich gerne. Ist eine Mission von mir. Keine Ahnung. Andere haben andere Hobbys, ich habe das. Ja.
Ja, ist doch super. Cool, Claudia. Ich freue mich total über unser Interview. Jetzt hat es endlich geklappt. Das ist unser zweiter Anlauf gewesen.
Genau. Die Technik hat auch mitgespielt.
Ja, zum Teil. Wir haben es zum Schluss noch hingekriegt. Und vielleicht machen wir das ja nochmal.
Ich finde das spannend. Das ist für mich das erste Mal. Ich finde das spannend. Ich bin auch gar nicht so vorbereitet gewesen. Ich habe mir gedacht, ich mache das mehr spontan. Hört man vielleicht manchmal, ist mir aber auch egal, weil ich bin halt einfach spontan. Und so als Abschlusssatz zu sagen, ich bin, wie ich bin und ich will gar nicht anders sein. Jo.
Genau. Was haben wir vorhin gesagt? Ich liebe mich so, wie ich bin.
Genau, ich liebe mich so, wie ich bin. Genau. Und das machst du ja auch. Das habe ich ja auch erfahren.
Genau. Ja, voll schön. Danke dir.
Danke.
Bevor du dir jetzt die nächste Lightlife-Podcast-Folge anhörst, lass uns doch eine positive Bewertung da und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao!